Über 7 Millionen Analphabeten in Deutschland. Sie gingen in Deutschland zur Schule. Keiner hat's bemerkt. Viele machten in Deutschland eine Lehre. Und keiner hat's bemerkt. Sie leben mit Lügen und der eigenen Scham. Über 7 Millionen Analphabeten. Wer hat versagt?
Millionen Analphabeten im Land der Dichter und Denker. Was lange undenkbar schien, das lässt sich nicht länger verdrängen. Ein Luxus, den sich auch die reiche Bundesrepublik keineswegs leisten kann, denn die sozialen Folgekosten, die wären gigantisch. Dies und anderes zum Thema heute in der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste heute Abend sind Marianne Demmer, das ist die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Bei uns ist Helmut Klein, Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln. Kerstin Güter, die Geschäftsführerin des Rats für deutsche Rechtschreibung, und Jutta Stoppe, Hauswirtschaftslehrerin und ehemalige Analphabetin. Frau Stoppe, wie fühlt man sich eigentlich als Erwachsener, wenn man weder lesen noch schreiben kann?
Also sehr hilflos. Das ist erstmal das Erste. Man muss sich ständig verstecken, man ist ständig auf der Hut vor Entdeckung. Ausgegrenzt zu werden, und als erwachsener Mensch ist das schon recht schwierig.
Frau Güthert, 7,5 Millionen Analphabeten haben wir gerade in der Ankündigung im Vorspann gehört. Es gibt ja eine Unterscheidung zwischen funktionalen und echten Analphabeten. Diese 7,5 Millionen sind ja funktionale. Sind da die Echten auch dabei? Und was unterscheidet sie?
Ja, die Echten sind schon dabei, wenn man von Echten sprechen möchte. Also es gibt eine sogenannte Skala von Analphabetentum. Das beginnt bei Level 1 bis 2. Und das heißt, es betrifft Menschen, die nicht in der Lage sind, über ein Wort hinaus etwas zu begreifen. Die wirklich Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe sich erlesen müssen oder auch schreiben müssen, die aber über die Satzebene niemals hinauskommen, weil ein Satz schon viel zu komplex ist. Das sind die Analphabeten im engeren Sinne, die aber die landläufige Meinung auch darstellen. Das sind ungefähr 4% der Bevölkerung nach einer neueren Untersuchung der Universität Hamburg. Dazu kommen dann die sogenannten funktionalen Analphabeten, die über die Satzgrenze nicht hinauskommen. Das heißt, sie können einzelne Sätze schreiben, sie können auch einzelne Sätze lesen, aber sie können keinen auch kleineren Text nicht rezipieren. Das heißt, das überfordert sie maßlos. Und das sind auch die, die zum Beispiel eine Bedienungsanleitung nicht lesen können und auch keine Texte verfassen können und eben erhebliche Schwierigkeiten
also
haben.
Ob jetzt funktional oder echt, wie man sie nennt, egal. Es ist in jedem Fall jemand, der in seiner Selbstständigkeit gehemmt ist und vieles nicht kann und auch ein selbstbestimmtes Leben nicht richtig führen kann. Frau Demmer, wir haben ja in der Überschrift zur Sendung gefragt, wer hat versagt? Wer war es denn? Elternhaus, Schule, Gesellschaft? Wir können ja schon mal die ersten Schuldigen benennen.
Genau. Dann ist man immer fein raus, wenn man die Schuldigen hat. Also ich glaube, da liegt ein Versagen von ganz vielen Faktoren vor. Also das ist die Schule, das ist das Elternhaus, das ist die Gesellschaft. Also das müsste man immer im Einzelfall sich anschauen, was da eigentlich dann jeweils passiert ist. Wir haben ja auch eine Reihe von sogenannten funktionalen Analphabeten, die zum Beispiel erst spät nach Deutschland gekommen sind, im Heimatland schon keine Förderung erfahren haben und dann hier irgendwo völlig durch den Rost.
Wobei Migranten ja da eigentlich nicht dazu gezählt werden. Es geht ja zunächst mal bei den Analphabeten in erster Linie, die eigentlich in deutschsprachigen Familien aufgewachsen sind. Herr Klein,
natürlich gibt es auch Migranten.
Ja, ist klar, aber wie gesagt, da ist eine andere Sprache, eine andere Kultur die Ursache. Das muss man, glaube ich, fein unterscheiden. Herr Klein, die Wirtschaft, die engagiert sich ja auch. Man hat da den Verdacht, dass es da eine klare Motivation gibt, nämlich die Angst vor dem drohenden Fachkräftemangel. Aber einige Betriebe scheinen die ernste Lage noch nicht so erkannt zu haben.
Also ich glaube, da muss man ein bisschen genauer hingucken, denn der Punkt ist, wie sollen denn Unternehmen dieses Problem entdecken? Die einzige Möglichkeit, das zu entdecken, ist über die Qualifikation. Also die Menschen kommen und suchen einen Job und die Unternehmen stellen dann die Person ein. Und für unterschiedliche Tätigkeiten, keine Frage. Aber letzten Endes entscheidet sich dann im Laufe der Beschäftigung, wenn die Arbeitsprozesse sich ändern, ob sozusagen der Grund sichtbar wird, weshalb möglicherweise bestimmte Tätigkeiten nicht mehr erledigt werden können. Und erst in diesem Zusammenhang, das wäre auch ein Ergebnis unserer Untersuchungen aus den letzten Jahren, die wir vorgenommen haben, erst in dem Zusammenhang, wenn es Anlässe gibt, ja, wenn die Prozesse verändert werden, wenn Produkte geändert werden und neue Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt werden, auch an die sogenannten Geringqualifizierten, also die an- und ungelernten Mitarbeiter, dann entdecken Unternehmen möglicherweise, dass sie Mitarbeiter haben, die ein Problem mit Lesen und Schreiben haben.
Das ist ein interessantes Phänomen, dass ja unter den sogenannten Analphabeten, über die wir hier reden, ja sehr viele sind. Ich glaube, über 50%, knapp 60%, die einen Job haben.
57% sind es genau nach Lebelworn.
Über diesen Aspekt reden wir auch noch, aber vielleicht sollten wir bei der Ursachenforschung jetzt mal ansetzen. Vielleicht noch, Statistiken schrecken ja immer ein bisschen ab, aber der Inhalt dieser Statistik, die ich jetzt vorlese, die schreckt ganz besonders ab, nämlich diese 7,5 Millionen Menschen, das sind 7,5 Millionen im Alter von 18 bis 64 Jahren, also sozusagen die arbeitsaktive Bevölkerung, das ist gar nicht mal auf die ganze Bevölkerung bezogen. Das sind 14% dieser Menschen, dieser Altersgruppe. Eine andere Angabe noch, dass jeder fünfte der 15-Jährigen, das ist ja, glaube ich, die Gruppe, die jetzt untersucht worden ist, das ist am Ende der Sekundarstufe 1, also Hauptschulabschluss, dass jeder fünfte dieser 15-Jährigen auch in diese Gruppe der Analphabeten fällt, eine ziemlich hohe Zahl. Wie kann das sein? Wir haben ja ein Land, ein hochindustrialisiertes Land, das ja gerade jetzt in der Krise um den Euro zeigt, dass es doch recht robust ist, dass es konkurrenz- und wettbewerbsfähig ist im globalen Rahmen. Und trotzdem haben wir solche Zahlen. Wie ist das erklärbar?
Tja. Also eigentlich haben Sie recht, man kann es nicht erklären. Denn wenn man sich anschaut, von den Voraussetzungen her sind die Bedingungen optimal gelöst, wenn ich das kurz erläutern darf. Wir haben Schulgesetze. Die Schulgesetze definieren einen Erziehungs- und Bildungsauftrag, den die Schulen zu erledigen haben. In diesen Schulgesetzen ist festgelegt über den Erziehungsauftrag, dass die Schulen den jungen Leuten bis zum Ende der Sekundarstufe 1, 10., 9., 10. Klasse eine allgemeine Grundbildung zu vermitteln haben. Vielfach ist auch der Begriff der Berufsreife hinterlegt. Also wenn sozusagen der Staat definiert, Leute, in den Schulen geht es um eine Grundbildung und eine Berufsreife, dann stellen wir fest, am Ende der Sekundarstufe 1, ein Fünftel, das sind die in den PISA-Studien identifizierten sogenannten Risikoschüler, die besonders lernen, leistungsschwachen Schüler, dass die Schule nicht offensichtlich gut funktioniert. Der Ansatz, den wir haben, wenn ich das kurz noch erläutern darf, ist einfach der, dass zum einen der Staat keine Gewährleistungsverpflichtung übernimmt. Das wäre jetzt ein juristischer Zugang. Und das Zweite, das für mich eigentlich das wichtigere Moment ist, wir haben nirgendwo definiert, weder festgelegt in den Lehrplänen noch in den neuen Bildungsstandards, noch in den Bildungsplänen, was Grundbildung ist.
Gut, da können wir gleich noch nachfragen. Nochmal die Frage, wie kann das sein in einem Land, dass sich auch auf die eigene Bildungstradition so viel einbildet seit Wilhelm von Humboldt. Es funktioniert offenbar trotzdem, die Wirtschaft brummt, obwohl wir uns also eine solche Anzahl von Menschen leisten, die möglicherweise gar nichts dafür können, dass sie da nicht mitkommen.
Also ich glaube, wir müssen dringend diesen Aspekt Schulpflicht verbinden mit dem Recht auf Bildung. Ich glaube, da kommen wir auch ziemlich schnell zusammen. Also zu sagen, jeder junge Mensch hat das Recht auf einen bestimmten, also zum Erreichen eines bestimmten Levels, dann ändert sich das Bewusstsein in den Schulen. Also wir haben heute nämlich ja die Situation, dass wir nach der Grundschule sehr selektiv vorgehen, also schön säuberlich sortieren, wer kann zum Gymnasium, wer kann zur Hauptschule oder muss zur Hauptschule ja. Und von daher natürlich im Bewusstsein der Lehrerinnen und Lehrer im Grunde gar nicht wirklich stabil verankert ist, dass diese jungen Menschen, jeder ein Recht darauf hat, am Ende der Schulzeit, also der Schulpflichtzeit, einen bestimmten Level, der nicht funktionaler Analphabetismus heißt, erreicht zu haben. Und in dem Moment, wo diese Umstellung in den Köpfen erfolgen muss, ich glaube, da entwickelt sich auch eine andere Vorstellung von Notwendigkeit zu unterstützen und zu diagnostizieren. Also genau hinzugucken, warum kann denn ein Kind dieses und
jenes. Also gut, dann fragen wir jetzt gleich, warum heißt die Ursachenforschung, Frau Güthert. Da ist man immer schnell mit Erklärungen bei der Hand. Zum Beispiel bildungsfernes Elternhaus, da wird nicht gelesen. Wir haben auf unserer Facebook-Seite heute auch Informationen, da gibt es also immer die Hinweise, ja, die gucken alle nur zusammen fern, die lesen nicht, den Kindern wird nicht vorgelesen. Liegt da eine der Ursachen?
Also es ist natürlich multikausal. Man kann nicht sagen, hier haben wir die Ursache und da können wir sie beheben. Ja, es wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wenn man so möchte. Die Risiken liegen natürlich beim Individuum. Die liegen im schwierigen sozialen Umfeld. Die liegen eben bei Deutschen wie bei Familien mit Migrationshintergrund gleichermaßen, muss man sagen. Wie Sie sagen, das Medium Buch wird überhaupt nicht mehr gelebt in Familien. Der Fernseher übernimmt die Regie. Eine andere Sache sind natürlich auch Unterricht und Schule, die vielleicht auch nicht die Zeit dafür verwenden können, um diese Grundfertigkeiten auch beizubringen.
Hm. Frau Stoppe, wie war das bei Ihnen? Wie, ich sagte ja, Sie waren ja auch als Erwachsene zunächst mal Analphabetin. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also der Grundstein ist sicherlich in den ersten Grundschuljahren schon gelegt worden. Erste, zweite Schuljahr, da habe ich einfach den Anschluss verloren.
Und also Sie wurden mit Ihren Eltern oder Geschwistern auch gelesen? Ist das
Nein.
bei Ihnen praktisch nicht?
Nein, da war keine Zeit für da. Meine Eltern waren selbstständig und dadurch sehr in Arbeit gebunden. Also nein, Lesen gab es dann nicht.
Es war ja, ist ja so, dass bei Kindern, die dann als Erwachsene Analphabeten sind, die Geschwister ja oft lesen und schreiben können. War das bei Ihnen auch so?
Das ist auch so, ja.
Gibt es dafür irgendeine Erklärung, dass Sie, Ihre beiden Geschwister das konnten und Sie nicht?
Also ich denke, mein älterer Bruder ist einfach als Einzelkind erstmal viel anders gefördert worden. Da waren meine Eltern noch nicht selbstständig, es war mehr Zeit zur Verfügung. Und der Jüngere hat eigentlich mehr oder weniger mit von mir gelernt, zum Teil. Und ja, ich denke, es war eine andere Aufmerksamkeit da.
Was kann denn die Schule da noch reparieren, was im Elternhaus vielleicht versäumt worden ist?
Ja, die Gründe sind vielfältig. Also der Rat für deutsche Rechtschreibung hat darauf hingewiesen, dass es natürlich einerseits die Lehrmaterialien betrifft, die jetzt didaktisch vielleicht nicht auf dem Stand sind, den man sich wünscht. Zum Teil wird 1:1 das amtliche Regelwerk abgedruckt und Schüler können damit nichts anfangen. Das wäre wie wenn sie einen Gesetzestext abdrucken und dann verlangen, dass der verstanden wird.
Das würden ja sogar viele Erwachsene nicht verstehen, selbst die lesen und schreiben können.
Da sind wirklich Termini drin und das Regelwerk hat die Funktion, erstmal Schreibungen festzulegen, wissenschaftlich exakt, damit die Schreibung herauskommt, die man möchte und mehr möchte es gar nicht möchten. Dieses Regelwerk. Aber das abzudrücken ist überhaupt nie die Funktion gewesen dieses amtlichen Regelwerks. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, sage ich mal, dass das oftmals gemacht wird, leider muss man sagen. Dann gibt es natürlich aber in geringerem Maße auch Lehrer, die nicht ganz so engagiert hinter der Sache sind oder die sich auch auf Literatur vertrauen, die der sogenannten grauen Literatur angehört. Das heißt Handreichungen, die selber fehlerhaft sind und die Lehrer merken es dann nicht, was wiederum damit zusammenhängt, dass sie in der Lehrerausbildung nicht mit diesem Thema konfrontiert wurden.
Ja, ist ja die Frage, inwieweit sind die Lehrer dann manchmal auch überfordert? Liegt es an den Lehrplänen? Liegt es daran, wie Rechtschreibung in der Schule vermittelt werden soll?
Also ich glaube, wir haben da auch wirklich wieder eine Vielzahl von Gründen. Also wir haben zum Teil sehr große Klassen in den Grundschulen. Dann merken die meisten, allermeisten Lehrkräfte, da läuft irgendetwas schief mit einem Kind. Aber die Ausbildung ist in der Tat nicht so angelegt, dass Lehrkräfte jetzt selbst diagnostizieren könnten, was ist denn da eigentlich los? Also dann müssten sie die Zeit haben, mit den Eltern zu sprechen. Sie müssten unter Umständen aber auch die Möglichkeit haben, Schulpsychologen oder schlicht Ärzte, auch Kinderärzte sofort wirklich zur Verfügung zu haben, zu sagen, guck dir dieses Mädchen an, die sieht so intelligent aus.
Sie haben ja gesagt, in den ersten zwei Jahren hätten Sie den Anschluss verloren. Da hat dann sich niemand mehr darum bemüht, dass Sie den Anschluss wiedergewinnen.
Da ist dann keine Zeit mehr dafür da.
Das ist das Problem. Und dann wird sehr leicht gesagt, die ist dumm. Also die anderen Kinder bilden sich ja auch ein Urteil, ach, die ist dumm, die lernt das nicht. dann schlägt sich das natürlich verheerend auf das Selbstwertgefühl eines Kindes aus.
Wären aber die Lehrer ja eigentlich dazu da, das zu verhindern. Also dass genau, Kinder grausam sein können, das ist sie können es
zum Teil aus zeitlichen Gründen nicht, sie können es zum Teil nicht, weil sie die Ausbildung nicht haben. Und es kommt immer noch hinzu, dass auch in der Gesellschaft so eine Vorstellung herrscht, wer es nicht schafft, ist selbst schuld oder die Eltern sind schuld. Also dieses Bewusstsein, dass wenn das Elternhaus es nicht leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, dass dann der Staat eine Verpflichtung hat, über die Lehrkräfte in diesem Fall dann zu kompensieren, dieses Bewusstsein ist zum Teil nicht vorhanden.
Ist das vielleicht aber ein bisschen auch am Bildungssystem, also so diese Grund, dieser Elementarunterricht, also Lesen, Schreiben, Rechnen, der ist ja mal zu irgendeinem Zeitpunkt ein bisschen in Verruf geraten worden, so dass bloße, plumpe Pauken, sage ich jetzt mal, wilhelminische Zeit, Lehrer mit dem Rohrstock hinter den Kindern und hat das denen eingetrichtert. Ist man da so ein bisschen auch davon weggekommen, von dieser Art des Unterrichts, dieses Elementarunterrichts, was dann letztendlich auch ja schlechtere Resultate erzielt hat, kann man das sagen?
Ja, unbedingt. Also im Gefolge, sage ich mal, der Thesen auch von Bernstein, also da hat jemand auch in dieser Diskussion darauf hingewiesen, der gesagt hat, Sprache ist restriktiv, nicht wahr? Und wie können wir hier Bildungsgerechtigkeit herstellen? Und da wurden dann solche Thesen aufgestellt, die Sprache, die Schrift ist doch nur ein Vehikel, die Bedeutung liegt beim Inhalt, den müssen wir stärken. Und dadurch wurde natürlich auch Zeit gekürzt bei diesen wesentlichen Inhalten, Rechtschreibung und Grammatik. Und es pflanzte sich fort bis heute.
Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass das auch stark verbunden war mit so einer strafenden Haltung. Also Sie haben ja den Rohrstock schon genannt. Also du kannst das nicht, also leg die Finger auf den Tisch und dann gibt's eins drüber und dann wirst du es schon besser können. Ich meine, das gibt's jetzt wirklich seit einiger Zeit nicht mehr.
Weil ich hätte ja gemeint, dass die moderne Pädagogik dann sagt, das wollen wir nicht mehr und dann haben wir das vernachlässigt.
Aber weil das so stark verbunden war mit dieser strafenden Pädagogik, ist der Fehler aus meiner Sicht gemacht worden, dann gleichzeitig auch die notwendigen Inhalte zurückzunehmen.
Also wir führen
Entschuldigung.
Das ist ein didaktischer Marker, das wirklich sehr stark ist, das muss man sagen. Gerade bei Rechtschreibung wunderbar diesen Rotstift anzusetzen. Das ist ein didaktisches Lager, das Rechtschreibung als eine Norm begreift, die man auch nicht erklären muss, die ist einfach gesetzt und gegeben. Es gibt aber auch das andere didaktische Lager, das ganz klar sagt, Rechtschreibung ist ein regelhaftes System und man kann den Schülern natürlich gewisse Grundregelmäßigkeiten beibringen und dann können die damit auch gut arbeiten. Nur diese Position muss man wirklich auch noch ein bisschen mehr verstehen.
Also die Veränderung der Pädagogik können wir ja wirklich benennen in den späten 60ern, in den 70er Jahren im Zusammenhang der Debatte um Chancengerechtigkeit, um Bildungsgerechtigkeit, die Sie genannt hatten, setzte auch die sogenannte didaktische Wende ein, ja, oder hin zur kommunikativen Pädagogik. Das heißt, insbesondere die aktive Teilnahme, das Sprechen war stärker. Und wir können verfolgen, wenn wir Lehrpläne untersuchen und auch die zur Verfügung stehende Lernzeit, dass damit auch einherging weniger Deutsch unterrichten und dass auch insgesamt dann weniger auf Rechtschreib und die Regelhaftigkeit der Sprache geachtet worden ist, sondern es ging darum, die Aktivität des Sprechens zu fördern, unter dem Vorzeichen, das sei chancengerechter, insgesamt natürlich für eine Klientel, die von zu Hause aus benachteiligt ist. Wenn man das jetzt aus der Entfernung von 30, 40 Jahren sieht, muss man eigentlich feststellen, dass die kommunikative Wende in der Didaktik dazu beigetragen hat, eigentlich die Chancengerechtigkeit zu verschlechtern.
Ja, das würde ich.
Wobei ich möchte das jetzt nicht gegeneinander ausspielen, weil die Kunst wäre gewesen,
das eine zu tun oder das andere zu lassen. Und wieder bei einem anderen Thema. Wir wollen uns ja auf das Problem Analphabetismus konzentrieren. Haben Sie denn...
Entschuldigung, aber bitte. Das ist ein Grund mit. Ja. So bin ich durchgekommen. Mhm. Auf einmal galt es nicht mehr. Rechtschreibung war ein Extrafach und Aufsatz war ein Extrafach. Aufsatz, Schreiben, also formulieren, erzählen konnte ich. Da gab es dann eine 2, eine 1 teilweise sogar.
Fürs und Schreiben?
Sie haben das quasi kompensiert Aufsatz, mit anderen Fähigkeiten.
So. Aber also wenn Sie schreiben, wenn Sie einen Aufsatz schreiben konnten, können Sie ja keine Analphabetin gewesen sein.
Analphabetin in der Stufe Level 1, ne? Buchstaben nicht schreiben können, nicht. Funktionaler Analphabet, Stufe 2, 3, ja.
Aber Aufsätze konnten Sie schreiben, haben dafür eine 1 bekommen?
weil es nur der Inhalt bewertet wurde. Sämtliche Rechtschreibregeln, also nicht mal Punkt, Komma, Ausrufungszeichen, gar nichts.
Okay. Das heißt,
und so bin ich durchgekommen.
Dass Sie jetzt also mit Lesen und Schreiben Schwierigkeiten, das dann kompensiert mit anderen Fähigkeiten, also sprachliche Gewandtheit. Ich wollte schon fragen, weil wir vorhin ja gesagt haben, die meisten haben einen Schulabschluss, die meisten Analphabeten und ein Großteil, fast 60%, haben einen Beruf. Und dann fragst du natürlich, wie kann das eigentlich sein? Wie kommt man durch die Schule durch und kann sich zumindest vorübergehend im Beruf halten? Aber wenn wir sagen, die klassische Hartz-IV-Karriere, so ist es ja gar nicht. Da gibt es ja diese sogenannte Vermeidungsstrategie unter Schülern, die nicht lesen und schreiben können. Wie sieht das aus? Wie haben Sie versucht, sich zu behaupten in der Schule?
Also zum Ersten hatte ich das Glück, auf einer kleinen Dorfschule groß zu werden. Die Eltern kannten den Rektor. Das war schon mal ein sehr großer Vorteil, wenn ich mal wieder nicht zur Schule ging. Das ist das Erste, dass ich sehr selten dort aufgetaucht bin, immer wenn es schwierig wurde. Wenn es um Hausaufgaben ging oder Ähnliches, konnte ich mich sehr gut auf meine Nachbarn verlassen, Freunde, Schüler, Geschwister, wie auch immer. Und ich habe sehr früh, schon im dritten Schuljahr, gelernt, wenn ich so tue, als ob, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, die ich mir wünschen würde. Und dann macht man und dann versucht man halt eben, sich immer wieder durchzu mogeln.
Das gelingt ja in Betrieben dann offensichtlich auch, weil Sie ja gesagt haben, es bis zu einem gewissen Grad, bis irgendwann eine technische Umstellung kommt, die eben Lesen oder Schreiben erfordert oder die Kompetenz dazu, kann man da ziemlich lange es aushalten oder zum Beispiel, dass jemand, der nicht lesen kann, aber eigentlich lesen müsste, alles auswendig lernt.
Klar, das sind die bewährten Strategien. Solange es funktioniert, ist es ja auch okay. Und das ist ja auch der Grund, weshalb es ja auch in den Betrieben nicht zwingend auffällt oder auffallen muss. Ja, weil man seine Strategien hat, Kollegen decken das ja auch und stützen das ein Stück weit. Und dann funktioniert es. Es wird da wirklich dann auffällig und brisant und erkennbar, wenn in den Arbeitsprozessen, in denen auch diese Menschen beschäftigt sind, ohne Ausbildung, ohne Qualifikation, Illiterate, wenn diese Arbeitsprozesse verändert werden und jetzt plötzlich es erforderlich ist, dass man jetzt eine Arbeitsglatte oder Sicherheitsvorschriften oder eine neue Maschinenbedienungsanleitung sich aneignen muss, dann fällt das auf und dann werden die Unternehmen auch aktiv. Wir haben das ja auch untersucht. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen nichts unternehmen würden. Mhm. In dem Bereich der, wie sie in der Statistik genannt werden, Geringqualifizierten. Also wir wissen, dass insbesondere für diese Menschen Einarbeitungen an Maschinen stattfinden, dass fast jedes zweite Unternehmen auch besondere Maßnahmen, Fördermaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen anbietet für diese Menschen. Aber sozusagen das, was man sich jetzt wünscht, nämlich im Sinne der nachholenden Grundbildung, wirklich an die Strukturen ranzugehen, damit man Lesen, Schreiben nochmal neu lernt, das ist natürlich jenseits der betrieblichen Realität.
Gut, also die Frage ist ja auch, woher, oder sagen wir mal so, viele ja eine große Scham haben, dass das bekannt wird. Es gibt viele, man könnte wahrscheinlich auch vielen helfen, die sagen das aber nicht. Und dann kommt es entweder raus in der Führerscheinprüfung oder wenn es eine neue berufliche Tätigkeit gibt. Wie ist es bei Ihnen eigentlich rausgekommen? Sind Sie da von sich aus dann offen damit umgegangen oder sind Sie erwischt worden?
Erst viel später. Also während der Ausbildungszeit, ich habe auch eine Ausbildungskarriere durchlaufen. Mhm. Die praktischen Arbeit waren ja überhaupt kein Problem. Berufsschule war damals nur einmal in der Woche. Das kann man gut überbrücken. Für die dreimal, wo halt eben wirklich auf Schreiben ankommt, ist das kein Problem gewesen. Da habe ich mich gut durchlavieren können. Aufgefallen danach eigentlich nicht mehr. Dann war ich verheiratet, hatte meine Kinder und dann war es eigentlich gut, dachte ich, bis die Kinder in die Schule kamen und dann meine Kinder Schwierigkeiten bekamen, nachsitzen mussten, weil ich die Entschuldigung nicht schreiben konnte. Und das war dann natürlich eine Drucksituation, die dann irgendwann für mich einfach unerträglich war. Mein ältester Sohn ging zum Gymnasium und er hatte verdammt viel Schwierigkeiten, weil ich ihm nicht helfen konnte. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, stopp, jetzt hier müssen wir was tun. Wobei ich nicht verheimlichen möchte, ich habe es vorher mit Sicherheit schon so diese üblichen, wenn die Kinder zur Schule gehen und lesen und schreiben lernen, dann lerne ich noch mal mit und dann kann ich das. Mhm. Aussichtslos, weil die ganz anders lernen wie Erwachsene. War mir aber nicht ein Begriff.
Wie weit kann man denn...
Darf ich noch mal einmal nachfragen, weil ich immer noch dran knacke, wieso Sie Aufsätze schreiben konnten. Konnten Sie lesen?
Einfache Texte, ja,
einfache
langsam.
Texte konnten sie langsam lesen. Und sie konnten Aufsätze schreiben, aber übersät mit...
Phonematisch, Frau Dämmer, würde ich mal vermuten.
Ne? Ja, übersät mit Rechtschreibfehlern, nehme ich an. Okay, ja, ich muss es...
Es war immer schön rot, warum ich überhaupt blaue Tinte benutzt habe, weiß ich nicht.
Waren sie legasthenisch wahrscheinlich?
Also sie sind, kann ich nicht
sagen. Ja, Legasthenie, ne? Muss man, glaube ich, sagen, das ist ja eine... eine Erkrankung ist ja, dass man nicht lesen oder Dyskalkulie, dass man nicht rechnen kann. Das muss man ja unterscheiden von Analphabetismus.
Unbedingt. Also das ist eine auditive Wahrnehmungsstörung, die auch diagnostiziert werden kann. Und das hat nichts mit Analphabetentum zu tun.
Nein. Also durch die Richtung funktionale Analphabet würde man wahrscheinlich sagen, durch ständiges Vermeiden immer noch mehr zu verlernen, auch im Laufe der Zeit.
Genau. Wir haben jetzt unter den Erwachsenen in Deutschland 1 Million her von Analphabeten. Wie kann man denen denn helfen? Die lernen ja anders als Kinder. Kinder lernen alles leichter, die lernen Fremdsprachen leichter. Wenn man die zweisprachig aufwachsen lässt, dann sprechen sie zwei Sprachen perfekt. So ein Erwachsener könnte nie so gut, wenn er noch so fleißig ist, die Sprache so gut lernen. Die lernen leichter, Erwachsene tun sich da schwerer. Kann man den Erwachsenen überhaupt noch so helfen, dass sie dieses Analphabetentum überwinden? Ist das möglich?
Es gibt ja zum einen verschiedene Abstufungen, das haben wir auch schon gehört, nicht wahr? Also manche können ja auch gewisse Sätze noch lesen und schreiben, auch wenn sie mit Rechtschreibfehlern übersät sind. Also auch diese 20% der 15-Jährigen, muss man auch ganz klar sagen, die haben Schwierigkeiten mit gewissen Grundprinzipien der deutschen Orthographie. Die können zum Beispiel kaufmännisch nicht mit 2 N schreiben. Die schreiben das mit 1 N. Dabei ist es ja wirklich ein Grundprinzip, schon seit dem Mittelhochdeutschen, ein Konsonant, der zwischen einem betonten kurzen Vokal und einem weiteren Vokal steht, der wird verdoppelt und das beherrschen die nicht. Also es gibt wirklich ganz verschiedene Abstufungen, muss man hier sagen. Aber, und das ist das Erfreuliche, und das sehen wir ja bei Frau Stoppel, man kann es auch im Erwachsenenalter eben noch erlernen.
Haben Sie es denn, sind Sie rechtschreibsicher oder gibt es da noch irgendwie Fälle?
Also ich würde nie behaupten, dass ich rechtschreibsicher werde. Das möchte ich auch gar nicht mehr werden. Für mich reicht es aus, ich kann lesen und schreiben ausreichend. Ich komme durch, ich habe zig Prüfungen abgelegt und dafür hat es ausgereicht und dafür bin ich.
Sie unterrichten ja junge Frauen als Hauswirtschafterin oder als Hauswirtschaftslehrerin. Ja. Da werden ja auch diese Fähigkeiten verlangt, aber es ist Ihnen gelungen, quasi diesen Beruf kurioserweise als ehemalige Analphabetin dann auch noch zu ergreifen und Wissen zu vermitteln auf ganz unterschiedliche Weise, wie auch mit Lesen und Schreiben.
Weil es da hauptsächlich um den fachtheoretischen Unterricht geht. Also Schreiben ist da. Ich muss ja nicht die Rechtschreibung vermitteln, ich muss Fachwissen vermitteln und das mache ich halt eben sehr praktisch und sehr praxisnah und das geht sehr gut. Und erstaunlicherweise ist da mein Handicap, was ich hatte bisher oder auch immer noch habe, eigentlich sehr hilfreich, weil ich mich sehr gut hineinversetzen kann, etwas noch zu lernen.
Es gibt ja diese Leo-Studie der Universität Hamburg, die ja auch diese Zahl herausbekommen hat mit den 7,5 Millionen Analphabeten im Erwachsenenalter bei uns. Was kann die eigentlich helfen? Wie kann man, das müsste man ja irgendwie systematisch erstmal arbeiten. Ist ja quasi eine Art Werkzeug für die Beseitigung von Analphabetismus. Was kann eine solche Studie helfen?
Also ich glaube, sie hat einmal wirklich sehr deutlich dabei geholfen, sich nochmal klarzumachen, welche Dimension das Problem hat. Also wir sind ja bisher eigentlich immer so mit Pi mal Daumen mit sehr viel geringeren Zahlen eigentlich umgegangen. Aber sie kann natürlich auch helfen und ich denke, das ist die Chance, die sie bietet, zu differenzieren, weil also Analphabetismus ist nicht gleich Analphabetismus, sondern wir müssen lernen und wir müssen die Fähigkeiten bei den Lehrkräften oder bei den späteren Helfern entwickeln, aber auch die notwendigen Mittel dazu zur Verfügung zu haben, auf den Einzelfall gucken zu können und festzustellen, woran liegt es denn? Also bei Ihnen hat es ja nun mit Sicherheit nicht an der Grundintelligenz gelegen, dass Sie einen Hirnschaden hatten und verschiedene Dinge einfach nicht bewältigen konnten, sondern da hat es an ganz anderen Dingen gelegen. So, und dafür muss die Zeit und muss die Kompetenz vorhanden sein, um so etwas überhaupt rauszufinden. Also ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, ich bin ja selbst Hauptschullehrerin, mit den Kindern selbst auch zu sprechen. Wie ist es denn eigentlich gekommen? Die wissen das häufig. Die wissen häufig, können ganz genau sagen, da und da und da und dann hatte ich keine Lust mehr und dann war das und dann war dieses. also mit ihnen zu sprechen und dann unter Umständen Fachleute zu haben. Ich glaube anders, also wenn man sich vornimmt, und ich halte es für ganz notwendig, dass unsere Bevölkerung wirklich in den Zustand alphabetisiert kommt und nicht analphabetisiert zum Teil zu sein.
Sie haben danach gefragt,
dann muss es über die individuelle Schiene laufen.
Ich glaube, das ist zu wenig, Frau Demmer. Ich glaube, wir brauchen sowas wie eine nationale Strategie im Moment, um das Thema zu pushen, voranzubringen. Wenn man sich anguckt, welche Möglichkeiten bleiben, dann bleibt die Volkshochschule mit ihren Kursen. Frau Stoppe, was haben wir zurzeit? 20.000 Teilnehmer in etwa, die den Weg dahin finden.
Auf dem heißen Stein bei 7 Millionen.
Ja, und ansonsten, wenn jemand die Erkenntnis hat, ich will mich auch beruflich verändern, auch wenn ich die Voraussetzungen nicht habe, und er würde sagen, ich gehe zum Arbeitsamt, müssen wir feststellen, die Möglichkeiten sind äußerst begrenzt, denn im Sinne der Förderung der Weiterbildung wird die Alphabetisierung und Grundbildung halt eben nicht gefördert. Es gibt ein einziges Programm, das wir entdeckt haben, das führt jetzt zu weit, das im Detail auszuführen, Wegebau, setzt voraus mit Teilzeitarbeit und eine bestimmte Altersgruppe, das hilft nicht. Das heißt, wir müssen auch arbeitsmarktpolitische Instrumente entwickeln, die und bereitstellen, dass Menschen aufgefordert werden, auch Anreize erfahren dadurch, sich selbst zu erkennen, um zu sagen, ja, das wäre etwas für mich. Ich werde finanziert für die Dauer von einem halben, dreiviertel Jahr oder für ein Jahr. Wir wissen aus den Untersuchungen aus England, aus Irland, dass kurzfristige Maßnahmen von wenigen Wochen, die helfen nicht. Man braucht eine lange Strecke. Ja, im Rahmen dieser Forschungsvorhaben, die jetzt von Seiten des Bundesbildungsministeriums finanziert worden sind, sind Maßnahmen entwickelt worden für 800 bis 1000 Stunden. Das ist ein ganzes Jahr. Überlegen Sie, was das kostet, wenn Sie gleichzeitig noch die Lebenshaltung dieser Menschen finanzieren über ein Jahr. Dazu braucht man Mittel. Die müssen bereitgestellt werden von der Politik.
Bildung ist in unserer Gesellschaft ja ein staatlicher Auftrag. Die Frage ist natürlich auch, was kann die Wirtschaft da tun? Sie vertreten ja einen Arbeitgeberverband. Sie haben ja auch einen Leitfaden entwickelt für...
Kein Verband.
Bitte?
Kein Verband.
Entschuldigung, Institut für, der deutschen Wirtschaft steht den Unternehmen nahe. Ein Leitfaden, arbeitsplatzbezogene Grundbildung. Ist das also sagen, wie das am sinnvollsten dann dieses Problem im Bereich der Wirtschaft gelöst werden kann? Nun ist die Wirtschaft ja von neben den Betroffenen selbst ja eigentlich der Hauptprofiteur besser qualifizierter Mitarbeiter. Müssen Sie da nicht noch sehr viel mehr tun, auch vielleicht noch sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen und nicht nur sagen, das ist ein Bildungsauftrag, da ist der Staat für zuständig?
Also wenn wir erstmal festgestellt haben, dass offensichtlich Staatsversagen vorliegt im Bildungssystem, ja, und dann ist die Frage, wieso holen wir jetzt die Unternehmen herein zum Kompensieren dieses Versagens? Eine andere Frage ist, was können Unternehmen grundsätzlich tun? Was tun sie? Und besteht die Möglichkeit, in der Tat mit Unternehmen als Partner noch wesentlich mehr zu organisieren? Der Meinung bin ich auch. Denn die Beispiele in England und in Irland zeigen uns, dass insbesondere dann die Alphabetisierung und die Förderung von Grundbildung erfolgreich ist, wenn es eine Verknüpfung gibt zur Beschäftigung und zum Arbeitsplatz. Dann haben sie eine unmittelbare Motivation, der Menschen, sich stärker für sich selbst zu interessieren und stärker reinzuhängen. Also, insofern glaube ich, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir die Unternehmen mit reinnehmen. Auch den Lernort, Betrieb und Arbeitsplatz. Aber bei der Frage der Finanzierung, denke ich, ist in erster Linie der Staat gefordert.
Gut, ich meine, dann können Sie natürlich warten. Was dann viele Unternehmen auch beklagen, dass sie hohe Steuern und hohe Sozialabgaben, aus denen ja die Bildung auch finanziert wird, dann zu zahlen haben. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit die Betriebe vielleicht doch auch ein Interesse dran haben müssen. Sie können ja auch warten, bis die föderalistischen Selbstblockaden alle aufgelöst sind im Bildungsbereich. Da warten Sie möglicherweise ziemlich lange. Die Frage war, mehr finanzielle Beteiligung. Gut, ich sage nochmal, es ist eine Aufgabe des Staates zu bilden, aber muss da nicht ein Umdenkungsprozess bei den Unternehmen stattfinden?
Also nochmal zum Sortieren. Man muss ja grundsätzlich sehen, diese Geringqualifizierten haben zurzeit einen Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 17%. Vor knapp 20 Jahren waren es 8 Punkte mehr, 25%. Ich will nicht sagen, dass diese Dynamik in den nächsten 20 Jahren beibehalten bleibt. Aber wir erkennen zum einen, dass die Bedarfe der Unternehmen nach diesen Einfacharbeitsplätzen für diese Menschen, um die zu beschäftigen, nicht gerade jetzt berauschen Menschen sind. Das heißt, die Tätigkeiten für diese Menschen werden in absehbarer Zeit mit Sicherheit weniger werden. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Daraus erwächst natürlich, Sie haben es ganz am Anfang angedeutet, mit Blick auf die demografische Entwicklung, unsere Schülerzahl geht bis zum Jahr 2020 innerhalb der letzten 15 Jahre um ein Fünftel zurück. Das Problem der Risikoschüler haben wir auch noch nicht im Griff. Das heißt, da werden auch jedes Jahr 150.000 Jugendliche die Schule verlassen, die nicht die Voraussetzungen mitbringen, ja, um sie entsprechend zu qualifizieren. Insofern bin ich ganz auch der Meinung, dass die Unternehmen vor einer Aufgabe stehen, wo sich Gedanken machen müssen, wie sie möglicherweise sehr viel stärker auf Menschen zugehen im Betrieb, möglicherweise auch auf andere. Da werden sie gebraucht als Bündnispartner, die nicht über diese Qualifikation verfügen, die man braucht für entsprechende Arbeitsplätze, um einen Teil zumindest des Fachkräftebedarfs zu decken. Wir sind uns einig, ja, dass man mit jemandem, der auf dem Alpha Level 3 ist, jetzt nicht einen hochqualifizierten Facharbeiter machen kann. Aber man kann ihn mit Sicherheit von Alpha Level 3 auf den Mindeststandard Alpha Level 4 anheben, mit entsprechenden Maßnahmen.
Also Alpha Level ist, wie gesagt, der Standard, auf dem man arbeiten kann, mit dem man aktiv werden kann. Das ist ja auch, können Sie das vielleicht kurz erklären, wonach, wie definiert sich das, ein solches Level? Gibt es da klare Kriterien, die jemand dann erreichen muss?
Ja, also die Alphabeten, von denen wir eingangs sprachen, die sogenannten echten Alphabeten, befinden sich auf Level 1 bis 2 und dann unterscheidet man eben vier weitere Level. Bis 6 geht es hoch, ja. Und da kommen immer mehr Fertigkeiten hinzu. Ich glaube, es wird dann zu detailliert, wenn wir das jetzt hier auftreten.
Ich habe jetzt nur nachgefragt, Schulzen, Sie, weil Sie das in einbegriffen haben. Ich wollte nur dem Zuschauer in den Zustand verwenden, das nachzuvollziehen, was das ALVA-Level ist. Dass man also jeweils unter verschiedenen Stufen, die man aber auch jeweils von der einen zur anderen dann steigen kann. Dass man damit auch dann versucht klarzumachen, so viel muss jemand erreichen können. Hat denn Ihre berufliche Tätigkeit da auch so ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, Druck auch darauf ausgeübt, dass Sie im Bereich Lesen und Schreiben besser werden? Wie lief das eigentlich ab, als Sie sich dann da beruflich betätigt haben? Hat Ihnen das geholfen, die Berufsausbildung oder der Berufsalltag da auch besser zu werden?
Nein, erstmal gar nicht. Erstmal war ich ja noch in meiner ersten Berufsausbildung, bin ich Köchin gewesen und ja, da brauchte ich das nicht, da kam es aufs Arbeiten drauf an. Da war ich noch voll am Vermeiden, irgendwo zu schreiben, Telefonnotizen oder ähnliches. Und es gibt nichts Schöneres, als den Herd zu putzen und andere schreiben dafür die Einkaufslisten. Man kann wunderbar tauschen. Später erst, als ich, wie gesagt, meine Kinder dann die Probleme hatten und ich zum Alpha-Kurs gegangen bin, dort, ich hatte Gott sei Dank Glück, dass dieser Kurs kostenlos war und kein Anfang, Ende, ein Begleitender. Man kann dort anfangen und so lange bleiben, wie man meint, man möchte und müsste das. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um einen Zustand zu erreichen, wo ich sagen konnte, so jetzt kann ich so weit lesen und schreiben, dass ich mich wieder einer anderen Berufsausbildung widmen kann. Und habe dann nochmal durchgestartet, habe eine neue Berufsausbildung gemacht, habe dann den Meisterbrief gemacht und habe dann den Ausbilderschein gemacht und. Also da folgen dann zig noch andere Ausbildungen darauf. Aber Grundstein, um besser lesen und schreiben zu können, war einfach erstmal wieder dieses Selbstvertrauen, Motivation zu haben und die Angst davor zu verlieren, wieder überhaupt schreiben und zu lesen.
Also was wir jetzt schon festgestellt haben, wir haben ja eine sehr prekäre Situation, die durch die demografische Entwicklung noch verstärkt wird. Das wachsen weniger nach. Wir leben so ein bisschen von der Substanz im Moment noch und müssen, können uns eigentlich nicht mehr leisten, auf irgendjemanden zu verzichten. Jetzt liest man ja, also das Bundesbildungsministerium hat, glaube ich, 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um dieses Problem zu lösen. Die Länder machen, oder 30 Millionen Euro, aber die Länder sind jetzt nicht bereit, den gleichen Betrag zu bezuschussen. Das heißt also, aus Gründen der Sparsamkeit entgeht uns da eine Riesenchance.
Naja, das ist das alte Problem Föderalismus, dass einer dem anderen versucht, da die Aufgaben zuzuschieben, beziehungsweise ja auch alle und immer behaupten, das ist aber meine Zuständigkeit, also was die Schulen anlangt. Also da kommen wir, glaube ich, so lange nicht weiter, wie an der Stelle die Konkurrenz zwischen den Bundesländern und dann mit der Bundesebene so stark ausgeprägt ist. Also wenn sich kein Bewusstsein entwickelt, dass Bildung eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, an der man kooperieren muss und nicht konkurrieren muss, also solange habe ich da also wirklich große, große Sorgen, dass sich etwas tatsächlich substanziell verbessert. Ich würde gerne noch einen Aspekt, Herr Klein, zu Ihnen sagen. Ich glaube, man kann das nicht gegeneinander ausspielen, den Ansatz, den ich genannt habe. Also ich habe ja gesagt, man muss die Möglichkeiten und die Mittel und die Kompetenzen haben, um individuell zu gucken, was ist eigentlich los bei den Menschen. Ja. So, und dazu braucht man also wirklich einen so großen Gesamtansatz, um das überhaupt in die Köpfe zu kriegen. Ja. Denn wie sieht es denn heute aus? Schlecht finanzierte, wirklich schlecht finanzierte Ausbilderinnen oder Ausbilder in den Volkshochschulen haben da eine Gruppe von ganz unterschiedlich betroffenen Menschen, kriegen wenig Geld dafür, haben keine spezielle Ausbildung und sollen jetzt mal gerade deren Probleme irgendwie bearbeiten.
Und
so.
Als Honorarkraft tätig.
Und als Honorarkraft tätig, ungesichert und werden in den Ferien entlassen und. Also wirklich im Grunde völlig inakzeptable Verhältnisse für die Menschen, die es richten sollen. Also jetzt im Erwachsenenalter.
Aber das würden Sie ja auch beklagen.
Nein, ich sehe da keinen Widerspruch.
Weil Sie eben sagten, nein, das reicht nicht. Was ist, also darauf habe ich
ist die Frage, wo wir ansetzen. Natürlich auf der Ebene ist es völlig korrekt. Klar.
Ich würde nämlich gerne
auch eine Verstetigung.
Wir brauchen unbedingt eine Verstetigung und wir brauchen konzeptionell.
Wie groß ist denn eigentlich der volkswirtschaftliche Schaden, dass man Menschen, kann man das beziffern, die man nachqualifizieren muss, die eigentlich in einem anderen, auf einem anderen Bildungsniveau sein sollten, weil sie ja die Schule besucht haben.
Also, könnten.
Die Tatsache, dass wir jedes Jahr 20%, ich nehme jetzt mal die Zahl, der Schüler entlassen, ohne dass sie über das nötige Rüstzeug verfügen, um anschließend einen Beruf zu ergreifen, um ausbildungsfähig zu sein. Dafür investieren wir zurzeit 5,6 Milliarden. Für das sogenannte Übergangssystem. Das gilt sowohl für die beruflichen Schulen, Berufsvorbereitung, Berufsorientierung, als auch die Fördermaßnahmen bei der Bundesagentur für Arbeit. 5,6 Milliarden, das ist fast ein Zehntel unseres aktuellen Bildungsbudgets für die Schulen. Und es gibt von anderen Wissenschaftlern, IFO-Institut, glaube ich, Frau Almendinger auch, die haben in den letzten Jahren da auch einiges berechnet über die sozialen Folgekosten. Also da kommen auch nochmal einige Milliarden zusammen, wenn es nicht gelingt, die Menschen zu qualifizieren, sie in Lohn und Brot zu bringen. Das schlägt auf die mangelnde oder das führt zu mangelnder Wertschöpfung. Und wir haben natürlich entsprechende Soziallasten zu finanzieren.
Also es lohnt sich auf alle Fälle auszubilden. Keine Automobilwirtschaft würde funktionieren, wenn die Reparaturkosten etwas hoch wären wie die Anschaffungskosten eines Fahrzeugs.
In Deutschland wird lieber viel Geld für Reparatur ausgegeben, als von vornherein präventiv wirklich ordentlich zu investieren. Und man muss jetzt noch sagen, die Grundschulen entlassen eigentlich einen nur halb so großen Anteil an dieser sogenannten Risikogruppe. Ja. Also dass sich das so sehr vergrößert, das passiert erst in der Sekundarstufe 1. Und ich sag da, indem wir Kinder von vornherein sagen, du gehörst zur Hauptschule, du kannst das alles nicht und so weiter, verstärkt sich der Effekt von Versagensgefühl.
Also wir halten jetzt mal fest, dass von den geschätzt 7,5 Millionen Menschen, die betroffen sind, gerade mal 20.000 in Qualifizierungsmaßnahmen sind, also um die man sich kümmert. Es gibt ja den Bundesverband, den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, der sich darum ja auch, glaube ich, kümmert. Da kann man ja, glaube ich, auch anrufen, also für Betroffene, die können sich dahin wenden. Das Alpha-Telefon, wie es nennt, Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung. Gut, Sie sind ein Beispiel, dass es gelingen kann, Analphabetismus zu überwinden. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir sind am Ende der Sendung, liebe Zuschauer. Soweit die Phoenix-Runde für heute. Bleiben Sie bei uns.